This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 6. November 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast sind Frank Brormann und Michael Brettmann.
So, ich checke jetzt nochmal ganz genau meine Notizen, oder eigentlich brauche ich eigentlich gar nicht meine Notizen checken. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Nummer Deutlich Podcast, Folge 37. Ich muss gar nicht meine Notizen checken, ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, das ist ja viel wichtiger. Jetzt aktuell, in diesem Moment, in dem ich ins Mikrofon spreche, ist es 8.48 Uhr am Freitag, den 6. November 2020. Das ist wichtig für euch zu wissen, denn dieses Medium-Podcast ist ja so ein völlig verrücktes Medium. Ich weiß gar nicht, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Ich habe keine Ahnung, wann ihr jetzt meine Stimme hört und diesen Podcast hört. Es könnte natürlich sein, dass in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen es eine Entscheidung gibt in Amerika. Wer wird der neue Präsident? Ich hoffe sogar, dass es eine Entscheidung gibt und dass man nicht noch ewig auf dieses Ergebnis warten muss. Aber in diesem Moment, das kann ich euch versichern, in dem Moment der Aufnahme steht es einfach noch nicht fest. Und da stand es gestern Abend auch nicht. Und gestern Abend habe ich mich getroffen mit zwei wunderbaren Kollegen und, darüber bin ich auch sehr froh, auch zwei wirklich guten, engen, vertrauensvollen Freunden. Nämlich mit Frank Brormann und Michael Brettmann. Ihr als Podcast-Hörer kennt sie natürlich schon lange. Und wir wollten unbedingt mal über unsere Einschätzung und über unsere Gefühle und über unsere Gedanken sprechen, die mit dieser Wahl des amerikanischen Präsidenten zu tun haben. Denn wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Land. Und dieses Gespräch gestern Abend, das wurde natürlich kein, fundiertes politisches Fachgespräch, sondern es war einfach nur eine Diskussion und ein Gespräch unter Freunden. Sehr emotional und echt. Ich denke, so kann man sagen, es ist einfach ein echtes Gespräch geworden. Und wir haben uns alle drei auf dieses Gespräch gefreut. Wir hatten uns schon lange im Voraus verabredet für dieses Gespräch und waren immer der Hoffnung, dass, Donnerstagabend werden wir wohl wissen, wer der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und dann kam aber irgendwie alles ganz anders. War es ja auch völlig verrückt. Ja, das, was ihr gerade am Anfang des Podcasts gehört habt, dass ein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten sich mitten während der Wahl, während der Stimmenauszählung hinstellt und sagt, er hätte die Wahl gewonnen. So etwas gibt's vielleicht in irgendwelchen Bananenstaaten, aber doch bitte nicht in Amerika. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das wäre so ähnlich bekloppt, als wenn der HSV in der 70. Minute mal 2-1 führt und dann sagt der HSV so, und jetzt hören wir auf. Ja, wir brechen ab. 70 Minuten reichen für ein gutes Fußballspiel. Wir sehen ja, dass wir gewinnen. Völlig undenkbar. Ja, und auch völlig undemokratisch. Und also völlig verrückt. Und darüber mussten wir natürlich sprechen. Leider habe ich erst heute Morgen bemerkt, dass die Aufnahme technisch sehr schwierig ist. Um nicht zu sagen, sie ist leider schlecht. Ja, ihr hört einiges Knacksen und Rauschen. Es sind einige Stimmen untersteuert. Dann gerade Michael Brettmanns Stimme sehr übersteuert. Das tut uns natürlich wahnsinnig leid. Während der Aufnahme gestern Abend haben wir das nicht bemerkt. Konnten wir auch gar nicht bemerken. Da lief mehr oder weniger alles rund. Und erst als ich für diesen Podcast die Audiospur bearbeiten musste und auf dieses Programm laden musste, das nennt sich, warte ganz kurz, ich kann euch auch den Fachbegriff nennen. Steht es jetzt hier nicht? Warte ganz kurz, ich sag's euch sofort. Also, das nennt man nämlich
kodieren. Danke. Mein Gott, dass ich so lange brauche für dieses eine Wort. Also erst als ich diese Audioaufnahme kodiert habe, habe ich feststellen müssen, dass die Qualität dieser Audiospur leider nicht so ist, wie ihr es gewohnt seid. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und generell, wer jetzt irgendwie welche Hausmitteilung oder Wochenrückblicke oder Branchenthemen diskutiert haben möchte, der ist in dieser Folge ein wenig verloren, denn heute ist alles mal ein bisschen anders, aber die Welt ist auch ein bisschen anders und deswegen erlaube ich mir jetzt mit meinen Freunden über das zu diskutieren, was da auf der anderen Seite des großen Teichs gerade passiert. Ja, herzlich willkommen, Frank Brommann.
Hallo Lars.
Und herzlich willkommen, Michael Brettmann.
Hallo Lars.
Ich freue mich ja so, dass wir drei jetzt hier heute Abend mal zusammen sprechen können und über unser Land sprechen können, das wir ja alle ins Herz geschlossen haben. Ich habe ein Jahr in Philadelphia gelebt und in New York, habe da auch gearbeitet, meine Familie und ich, wir reisen total gern nach Amerika. Wir interessieren uns für den Baseballsport, waren schon oft im Yankee Stadium, reisen an der Ostküste hin und her und lieben es dort. Und deswegen verfolgen wir natürlich diese Wahl in Amerika besonders interessiert. Und ihr beide habt ja auch eine besondere Beziehung zu diesem Land. Frank, erzähl du mal.
Ja, ich habe vor circa 5 Jahren den Fuß nach Amerika rüberbekommen durch einen Kontakt der Interkulturelle, tatsächlich Österreich, Peter Pfister. Dann habe ich da den Präsidenten Amerika kennengelernt und das war so der Start für Calligraphy Cut in den USA. Ich war in den letzten 4 Jahren, ich glaube, 30 Mal drüben. Also ich war zum ständigen Jet-Set rüber in die USA und wir haben mittlerweile 120 Salons, die in den USA mit Calligraphy Cut arbeiten. Ja, und durch Covid ist alles ein bisschen zum Stillstand gekommen. Aber ich liebe das Land, die Menschen, ach, die Freizügigkeit, ach, alles das. Und ich glaube, zu dem Rest kommen wir gleich noch.
Und Michael, wie ist deine Beziehung zu Amerika?
Ja, ich bin da geboren, ne? Ich bin... Meine Eltern haben 5 Jahre in Houston, Texas gelebt. Und da bin ich zur Welt gekommen. Deswegen bin ich sogar Doppelstaatler. Also ich bin sogar Amerikaner.
Hättest du auch leben dürfen?
Ja, mein Ausweis ist abgelaufen. Deswegen geht das im Moment nicht. Ich muss zur Botschaft. Okay. Ich hätte aber wählen können, theoretisch.
Das liegt an einer einzigen Stimme.
Ja, ich hätte ja eh Trump gewählt.
Ja, du kommst ja aus Texas.
Genau. Ja, klar, das ist ja schon der ganze Kapitalismus, da muss man ja wirklich was gegen machen. Deswegen absoluter Trump-Fan.
Und dein letzter Besuch in Amerika ist ja auch noch nicht so lange her, ne?
So, jetzt. Du meinst jetzt Michael oder Frank?
Ich meinte eigentlich Michael, aber da ist das Bild gerade eingefroren. Wir scheinen ein technisches Problem zu haben. Wo ist er geboren? In Houston?
Hat er gesagt, ja. Aber mein letzter Besuch, kann ich ja antworten, ist circa 1 Jahr her. Da war ich in Las Vegas und war da auf einem riesen Kongress eines Industriepartners. Das war großartig. Ganz, ganz viel gelernt, ganz viele Ideen mitgebracht für Deutschland. Und dann kam die Vollbremse.
So, und jetzt, dieser schöne Spruch, Houston, wir haben ein Problem.
Ja. Michael? Ja, ich habe wieder eine schlechte Internetverbindung. Weil ich das letzte Mal da war, wolltest du wissen, ne?
Genau.
Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ist, glaube ich, schon lange her, jetzt 4 Jahre.
Nee, du warst zu einer Hochzeit da, war das nicht so?
Ja, vor 4 Jahren war das an der Ostküste.
Ach, ist schon so lange her.
Ja, Maine und... Genau. Boston, ach, wunderschön da. Also Maine hat ja auch Biden gewählt, ne? Zum Glück.
So, wir verfolgen natürlich, wie viele andere auch, wir verfolgen diese Wahlen in Amerika so, ja, auch angespannt und interessiert, weil ich glaube, dass wir politisch da nicht so ganz weit auseinanderliegen, aber das werden wir gleich feststellen. Ich möchte nur, wie ich es auch am Beginn des Podcasts schon gesagt habe, ich möchte nur darauf hinweisen, was ist der Wissensstand, den wir jetzt haben am Donnerstagabend um 21.11 Uhr. Ich schaue mal auf Spiegel Online. Da hat sich noch nicht viel getan.
ich gucke die amerikanische Karte mir an. Biden hat 253 Stimmen, Donald Trump 214 Stimmen. Wie wir wissen, sind 270 Stimmen oder Wahlleute, heißt es denn ja, 270 Wahlleute notwendig, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Staaten, die noch nicht ausgezählt sind. Und wenn man die politischen Beobachter hört, dann heißt es, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass Biden in Nevada und in Arizona knapp gewinnen wird. Und dann wäre er schon bei 270, aber auch in Georgia und in Pennsylvania soll es eng werden. Nur North Carolina ist wohl der letzte Staat, der noch nicht fertig ausgezählt ist, wo Trump doch relativ deutlich führt. Wir wissen aber nicht, oder vielleicht wisst ihr das ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Stimmen pro Staat eigentlich noch gezählt werden müssen. Also, ne, und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist.
Also das habe ich, also Nevada sind 89% der Stimmen. Nee, ist nicht wahr, ne?
Was?
89% der Stimmen sind in Nevada ausgezählt und 86% in Arizona ausgezählt. Gut, aber Michigan.
Das meine ich ja. Wir wissen jetzt aber nicht, keine Ahnung, wenn der ein oder andere 20.000 Stimmen führt, wie viel sind noch die restlichen Prozente, wie viele Stimmen sind das noch? Wir werden es jetzt auch nicht herausfinden können. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast-Medium, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die diesen Podcast hören, die sind schon schlauer als wir jetzt, weil die wissen das höchstwahrscheinlich. Wie ist dann euer Gefühl? Was glaubt ihr denn, wer wird am Ende die Nase vorn haben? Und wie habt ihr die letzten 48 Stunden erlebt? Frank.
Also ich habe natürlich die Wahlnacht vom Fernseher gesessen, bis ich um 3:45 einfach nicht mehr konnte. Habe das mit Schrecken gesehen, was da passiert. Habe die Ansprache von Donald live natürlich gesehen, wie er das Wort Frankly nannte. Ich habe gewonnen. Das Wort Frankly sollte er bitte nie wieder nehmen, da kommt mein Name drin vor. also sowas. Ja, und dann war ich wirklich unter Schock, weil ich sehe dieses ganze Horrorszenario, wenn wir nochmal 4 Jahre von ihm haben, der wird Europa zerteilen, der wird die ganze Welt zerteilen und in Missgunst bringen. Vor Covid habe ich keine Angst. Also das wird uns sehr, sehr beeinflussen. Aber wenn der wieder an die Macht kommt, da habe ich wirklich Angst vor. Also auch vor dem Weltfrieden. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Biden noch gewinnt. Ich hoffe auf Arizona, auf Nevada und dann ist es geschafft. Und dann wird das sicherlich noch, aus meiner Prognose ist, es wird lange juristisches Gezedere geben. Aber wenn dann vielleicht noch Pennsylvania fällt, also für Biden, dann hat er ja gar keine Chance mehr, der Trump. Und dann hoffe ich einfach nur, dass er nicht der ganze Stress da losgeht mit Gewalt und so. Mein Gott.
Ja, es ist, ich war mir eigentlich sicher, dass der Trump nicht gewinnen wird. Und in der letzten Woche schon, ich bin viel auf Facebook unterwegs gewesen in Amerika und habe dann da die Kommentare gesehen. Also gar nicht die Berichte von dem Facebook, sondern die Kommentare, wie viele Trump-Fans da waren. Das hat mich wirklich geschockt. Da haben Lars und ich, wir haben ja auch mal telefoniert und dann habe ich auch gesagt so zum Lars, ja, ich weiß nicht, hat ein komisches Gefühl. Also ich habe schon damit gerechnet, dass das schwierig werden könnte, aber war dann doch optimistisch und ja, die Wahlnacht, ich bin dann um 12:30 im Bett gegangen, war mal um 2:30 wach, hab mich wieder eingeschlafen, hab kurz geguckt. Ja, und hab auch die Rede live gehört von Trump, die war ja skandalös, also unglaublich. Also das ist ja das Schlimme eigentlich, ne, an der ganzen Thematik, der Trump selber als Mensch. Ne? Ja, Achterbahn.
Ja, totale Achterbahn. Ich habe auch bis nachts um 1 geguckt, bin dann ins Bett, um 3 kurz wach gewesen, dann gleich auf mein iPad geguckt und dann ab 5 Uhr morgens oder kurz nach 5 bin ich schon aufgestanden. Ich war viel zu aufgeregt, habe dann auch natürlich Biden und auch Trump live gesehen und bei Trump war dann einer dieser Momente, die ich selten in meinem Leben habe oder hatte. Ich hatte so das Gefühl, Lars, du siehst gerade Fernsehgeschichte. Das wird höchstwahrscheinlich noch, egal wie es ausgeht, das wird höchstwahrscheinlich noch Jahrzehnte überdauern. Und Und bin aber dann in den Tag gestartet, in den Mittwoch, mit dem Glauben, dass Trump gewinnen wird. Also ich war traurig, ich war entsetzt, ich hatte zum Glück am Mittwoch viel um die Ohren, deswegen ich konnte jetzt nicht ständig nur daran denken, aber meine Grundstimmung war schwierig. Und dann habe ich um 14 Uhr einen Anruf bekommen von unserem Sohn, der studiert ja Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Amerika. Und der hat gleich zu mir gesagt, Papa, gib die Hoffnung nicht auf, und hat mir dann erklärt in den einzelnen Staaten, was passieren könnte. Der hat am Mittwochmittag um 14 Uhr schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Georgia noch blau wird, ist relativ hoch. Und da war Trump noch so weit vorne und auf einmal kippte das. Wir wissen jetzt heute Abend nicht, ob es gereicht hat oder nicht. Aber da war ja noch unglaublich viel Bewegung. Und ich spürte bei mir so innen drin so, Hoffnung. Ich spürte in mir so drin, so Hoffnung, es könnte noch was werden, weil da teile ich die Meinung mit dir, Frank. Ich will das gar nicht werten, was ist schlimmer, Covid-19 oder Donald Trump, aber alleine schon, dass man sich darüber mal die Frage stellt, ist ja schon eine Katastrophe genug. Aber dieser Mann ist in vielerlei Hinsicht so gefährlich für die Welt und also das wäre ganz schlimm, wenn der jetzt nochmal vier Jahre bekommt.
Ja, das mögen wir jetzt gar nicht ausmalen, was da passiert. Also das,
Robert Habeck hat in einem Interview gesagt, wissen Sie, wenn Donald Trump nochmal Präsident wird für die nächsten 4 Jahre, dann können wir Friday for Future eigentlich einstellen, weil es ist scheißegal, was wir in Deutschland machen. Wenn Amerika sich weiterhin sich so entzieht dem Kampf gegen die Klimakrise, dann ist fast alles witzlos. Und dann ist es kaum mehr umkehrbar.
Ja, auch Amerika selber, ne? Ich habe da wirklich jetzt angefangen, mich mal zu informieren, ob es möglich ist, dass Kalifornien ein eigenständiges Land wird. Also das ist ja auch, stell dir mal vor, wir sind ja jetzt außen als Deutsche, aber wenn du jetzt, stell dir vor, du bist Kalifornier und erlebst jetzt, dass der Trump wieder an die Macht kommt, weil das ist ja für Kalifornien, also die sind ja noch viel mehr betroffen da in dem Land. Und von daher, das ist eine Horrorvorstellung. Aber ich glaube nicht mehr, dass er gewinnen wird, Gott sei Dank.
Ich habe bei der letzten Wahl vor gut 4 Jahren, habe ich befürchtet, dass er gewinnt. Zu der Zeit war ich sehr, sehr viel drüben. Und mein Geschäftspartner zu der Zeit, der das in Amerika geleitet hat, ist absoluter Trump-Wähler. Und wenn du den hast reden hören und seine Faszination für diesen Menschen, da konnte ich das schon nachvollziehen, dass man ihn einmal wählt. Aber nach den Fehlern, die er die letzten 4 Jahre gemacht hat, wie der in der Welt auftritt, das kann ich heute nicht mehr verstehen. Das ist für mich eine Schizophrenie. Die haben einfach, es gibt da Menschen, man darf es ja nicht vergessen, die Hälfte der Amerikaner hat den ja gewählt. Und das sind ja nicht alles Idioten. Die haben ihre eigenen Wahrheiten und sie halten ihn dafür das Richtige. Es macht mir schon auch wirklich Angst, dass es wirklich so viele Amerikaner gibt, die diesen Menschen als das Richtige empfinden. Auch mit seinen Entscheidungen, wie er mit Frauen umgeht, mit Minderheiten. Und unglaublich. Was mich am meisten eigentlich geschockt hat bei der Wahl, ist, dass so viele Latinos ihn gewählt haben.
Also danke, Frank, dass du das sagst.
Das ist aus dem gleichen Grund.
Achso, nein, ich wollte nicht unterbrechen.
Alles gut, nein, mach ruhig.
Nein, ich finde gut, dass du es gesagt hast, weil egal, also ich gebe zu, auch ich hoffe, dass Biden am Ende gewinnen wird, aber egal, ob er gewinnt oder nicht, ich bin wirklich auch irritiert und auch enttäuscht von den Amerikanern, dass so viele Menschen diesen Donald Trump gewählt haben. Also du hast es gerade gesagt, wie er mit Frauen umgeht oder mit Minderheiten. Für mich ganz persönlich reicht es schon aus, und das ist vielleicht das am wenigsten Schlimme, aber trotzdem für mich würde es persönlich schon ausreichen, diesen Mann niemals zu wählen, wie der seinen Gegenkandidaten nennt, mit Sleepy Joe. Weil das ist einfach unmoralisch, das ist respektlos, das ist einfach, weißt du, das tröpfelt jedes Mal, wenn er das sagt, das tröpfelt einfach Hass und das ist ganz dunkel. Und ich finde das ganz, ganz, ganz böse.
Kann mir einer von euch beiden mal erklären, was er meinte mit Joe, who is on your list? Was meint er damit?
Wann hat er das denn gesagt?
Als er gesagt hat, Sleepy Joe, in einer der Debatten hat Trump irgendwann zu Biden gesagt, Joe, who is on your list? Habe ich bis heute nicht verstanden, was es ist. Also gut, wenn ihr das auch nicht wisst, dann machen wir schnell weiter.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das sehe ich genau wie Frank. Als Mensch untragbar. Ich meine, es gibt ja viele, die jetzt Trump gewählt haben, obwohl sie den Trump selber gar nicht sondern Politik macht. Und für mich ist das so ein richtig schönes Beispiel für was er haben möchte oder was wofür Trump steht, ist der pure Kapitalismus. Und alle, die ihn gewählt haben, haben spürbar auch mehr Geld verdient jetzt in den 4 Jahren. Er hat die Löhne erhöht, er hat mehr Arbeitsplätze geschaffen, er hat Steuern gesenkt und das ist das, was die Amerikaner haben wollen. Und wenn du mitbekommst, dass zum Beispiel einer im Interview sagt, also ein normaler Wähler von Trump, dass wenn die Universität kostenlos ist für die Studenten, dass das Kommunismus ist und dass wenn die Krankenversicherung eingeführt würde nach Obamacare, dann sagte die vor ein paar Tagen, ja, dann kann ich mir ja gar nicht mehr meinen Arzt aussuchen, da sind die ja alle überfüllt. Das ist halt der pure Egoismus und der pure Kapitalismus, der da jetzt gewählt wurde vom Trump.
Es ist halt ganz schwer, in diese Köpfe reinzugucken. Ne? Also ich frage mich halt auch, der Trump ist ja anscheinend sehr beliebt bei diesen Evangelisten, ja, bei diesen hochgläubigen Evangelisten. Und für den beten sie und das ist unser Mann. Und da denke ich, what the fuck, was? Warte mal ganz kurz. Ist das der, der die Mauer bauen will? Und ist das der, der sagt, alle Mexikaner sind Vergewaltiger und der irgendwie Affären hat mit Pornostars und, und? Wie kannst du, wenn du wirklich gläubiger Mensch bist, wie kannst du das alles tolerieren, nur weil er vielleicht gegen Abtreibung ist? Also was soll das? Also es ist echt manchmal überhaupt, also ich lese so viel und verstehe es dann trotzdem nicht, weil ich so denke, so bekloppt kann man nicht sein.
Aber wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit über ihn schimpfen. Was können wir denn daraus lernen?
Also, doch, wir müssen noch einen Augenblick schimpfen.
Okay.
Und der Mann war 4 Jahre da, Frank. Jetzt fang noch mal an. Schimpf auch du noch mal.
Wie kann der nur aus dem Flugzeug springen, bevor das gelandet ist?
Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Der sieht auch so unsympathisch aus. Der lacht nie, der hat keine Empathie, der hat keinen Charme. Ich verstehe gar nicht, dass die Leute den
mit
seiner beschissenen Frisur und dann auch noch sagen, ja, das ist mein Mann. Ich verstehe das gar nicht. Das kann ich mir nur erklären. Und das darüber können wir vielleicht noch mal ganz kurz sprechen. Das kann ich mir nur erklären. Das wird mir auch zu wenig in der Presse thematisiert. Der Typ, das dürfen wir nicht vergessen, war 14 Jahre das Gesicht der erfolgreichsten Fernsehshow in Amerika. 14 Jahre lang. Die erfolgreichste Fernsehshow mit den höchsten Einschaltquoten. Das war dieses Apprentice mit Donald Trump. Und ja, also sagen wir jetzt mal, wir hatten mal vor ein paar Jahren, gab es so einen Riesenhype bei Deutschland sucht den Superstar. Ne? Und da waren dann irgendwie Dieter Bohlen auch beliebt. Oder machen wir es noch anders. Nehmen wir Thomas Gottschalk, ja, der irgendwie 2 Jahrzehnte total beliebt war mit Wetten, dass. Ich meine, wenn Thomas Gottschalk sich hätte aufstellen lassen, ist jetzt alles ein bisschen natürlich sehr theoretisch, für eine der beiden großen Parteien, CDU oder SPD, glaubt ihr nicht, dass der mit großem Abstand vielleicht eine Wahl gewonnen hätte? Thomas
Gottschalk, klar.
In den 90ern?
Ja, klar. Wir werden ja auch immer amerikanischer in Deutschland. Wir sind halt nur 10, 12 Jahre hinterher.
Nein, ne? Das wird, glaube ich, nicht kommen. Dazu ist unser politisches System anders als in Amerika. Aber was ich damit nur sagen will, ist, wenn der so beliebt ist bei so vielen Millionen Amerikanern, die kennen den, die kennen auch seine Frisur und wie er aussieht und wie er spricht, die haben sich schon lange dran gewöhnt. Ich konnte mich in den letzten 4 Jahren halt nicht dran gewöhnen, aber die haben den schon 2 Jahrzehnte gesehen. Und dann finden die das irgendwie cool. Und deswegen, eigentlich der Gedanke von Frank von vor ein paar Minuten, kann ich es zwar auch nicht gutheißen, aber dann ist das vielleicht auch erklärbar, warum der vor 4 Jahren gewonnen hat. Aber wenn du siehst, was der gemacht hat, dass dennoch fast 65 Millionen oder 66 Millionen Amerikaner dem ihre Stimme geben, das ist ganz schwierig zu verstehen.
Ich glaube, der Michael hat es eben ganz gut gesagt. Der hat den Amerikanern einfach ganz einfache Wahrheiten gegeben, die denen zu Vorteilen verhelfen. So, warum haben so viele Latinos ihn gewählt? Weil die nicht wollen, dass noch mehr ins Land kommen. Weil er das Land abgrenzt. Warum wollen
weil er gesagt hat, der Biden ist Sozialist.
Ja, das auch. Ja, das
Kommunist. Ist auch dazu.
Kommunist, aber.
Kommunist, Sozialist.
Ich habe halt wirklich viel darüber nachgedacht. Warum ist das da so und warum ist es hier nicht so? Und ich bin ja schon ganz viel gereist durch die Welt und ich könnte niemals so denken wie ein Donald Trump. Ich bin auch nicht super liberal oder ein Zentralist oder sowas, aber ich sehe halt immer auch die andere Seite. Und bei den Trump-Wählern ist es für mich so, das sind reine Opportunisten, die sehen nur ihren Vorteil und deswegen wählen sie ihn. Und die wissen auch, dass Trump mit aller Gewalt deren Vorteil verteidigt. Mit allen Mitteln. Na. Fake News, alles, was geht.
Da würde ich jetzt aber widersprechen wollen. Weil,
bitte.
Weil ja, weil Donald Trump denkt nur an sich. Der denkt nicht an die anderen, der denkt nur an sich. Der hat dieses Land regiert wie ein billiger Mafiosi. Beispiel dieser Typ mit den grauen Haaren, wie heißt das, Stern oder so, der verurteilt worden ist und drei Tage vorher hat er ihn begnadigt, ja, weil er nicht möchte, dass sein Anwalt, sein ehemaliger Anwalt da ins Gefängnis geht oder so. Der sieht doch nur seinen Vorteil. Und wie viele Menschen, die er gelobt hat, wo er gesagt hat, das ist der beste Mann, das ist die beste Frau, hat er drei Tage später das Messer in den Rücken gestochen und gefeuert und gesagt, Vollidiot. Und also der Typ sieht nur sich und auch seine Familie. Wie
Ja.
ist das denn bitte?
Nee, das sehe ich nicht so. Der Trump sieht nicht nur sich. Er steht für den fleißigen Amerikaner, der viel arbeitet.
Nein.
Und der wohlhabend ist, der einen Job hat. Und der schützt die davor, dass die weniger Geld verdienen, indem sie irgendwelche Flüchtlinge durchfüttern müssen, Krankenkassen eingeführt werden, das Krankensystem. Der steht für den puren Kapitalismus. Und das ist Amerika gewesen früher. Ne? Und das ist also... Das ist nicht so, dass er nur an sich denkt. Das Faszinierende am Trump ist halt, dass der ja auch Lügbige druckt. Und auch einfach zum Beispiel mit der Corona-Krise. Wie er sagte in einer Rede, Corona, 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 Corona. Wir reden nur noch über Corona. Für mich ist Corona vorbei. Ne? Während Tausende sterben, sich neu infizieren. Aber die Selbstständigen wollen keinen Lockdown haben. Die wollen ihren Laden offen halten. Das ist denen egal, ob die sterben. Ne, die haben auch keine Angst. Und dadurch, dass er Corona hatte, angeblich hatte, und dann wie ein Wunder nach drei Tagen wieder da war, und dann wieder, und jetzt seitdem ist er ja fit wie ein Turnschuh. Das ist ja auch noch so faszinierend bei dem Trump. Und der Biden dagegen, und das ist also der große Nachteil dabei gewesen, der Biden, der kam mir vor wie eine Schlaftablette. Und der kann auch nicht sich richtig präsentieren, wie er da am letzten Tag mit dem Megafon stand, mit der Maske. Und dann hast du die Kommentare der Trump-Anhänger gelesen darunter. Der kriegt ja gar nicht die Zähne auseinander. Ach, das sind ja ganz schön viele für Biden. Dabei waren das nur 40, 50 Leute, die da standen. Der Trump hat Hallen gefüllt und ohne Masken alle ganz nah beieinander.
Aber da sind wir doch wieder beim Entertainment und beim Showman, weil darum geht es doch überhaupt gar nicht. Außerdem, Michael, ich weiß nicht, ob ich dich beglückwünschen soll, meinen Respekt aussprechen soll oder ob ich dich dringend warnen muss. Du kannst doch nicht Kommentare lesen auf Facebook oder so. Keine Kommentare lesen. Das hat nicht nur was mit amerikanischem Wahl zu tun. Generell nie Kommentare lesen. Du lebst einfach.
Ja, nee, beim Live. Beim Livestreaming kannst du sehen unten die Reaktionen der Zuschauer, was die schreiben und wie viel Trump-Anhänger da geschrieben haben. Das hatte mich geschockt letzte Woche, ja, dass es da so viele gibt.
Ja, nur Hetze, oder? Weil das ist ja das Problem, weil Frank hat ja gesagt, lass uns mal nach vorne gucken, dann können wir das meinetwegen auch tun, weil dieses Land ist so gespalten. Es ist so gespalten und am Ende ist es auch ganz egal, wer in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen als Sieger erklärt wird. Es wird einen riesen juristischen, ich wollte schon sagen Krieg, aber es wird eine ganz große juristische Auseinandersetzung geben und die Menschen werden verbittert und unerbittlich aufeinanderprallen. Ich habe relativ viel Sorge um die nächsten Wochen in Amerika, das muss ich schon sagen.
Ich auch. Ja. Ich bin mir sicher, dass der Trump jetzt seinen weißen Mob, ne, der Gute auf beiden Seiten, wisst ihr das noch, als er das gesagt hat, der Good Ones on both sides, also dass der diesen weißen Mob da jetzt aktivieren will, das ist ja heute schon angefangen. Also ich habe da wirklich auch richtig, ich weiß nicht, also das erste Mal, dass mir eine Wahl in Amerika so wichtig war in meinem Leben wie jetzt diese hier. Und ich einfach nur so hoffe, dass alles gewinnt, aber nicht der Trump. Und wenn es ein Biden ist.
Die Wahl und auch die Amtsübergabe wird spannend. Ne? Also das werde ich mir das erste Mal auch mal richtig in Ruhe angucken. Die Amtsübergabe, wenn er dann an Biden das Amt übergibt, da wird sich ja winden wie ein Schloss, wenn er überhaupt kommt.
Hast du das vor 4 Jahren nicht gesehen? Das habe ich mir
noch nicht angeguckt. Doch, aber nicht so intensiv. Ich werde mir das
diesmal... Das habe ich mir ganz intensiv angeguckt, wie live, wie der Obama, das Ehepaar Obama, das Ehepaar Trump im Weißen Haus empfangen hat. Ich glaube, die Mitarbeiter im Weißen Haus, die ganzen Köche und Kellner, und die haben, glaube ich, alle geweint. So, nein, jetzt kommt der.
Nee, ich glaube, die wussten damals nicht, wie schlimm es wirklich wird. Die wussten zwar, es wird schlimm, aber ich glaube nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt geworden ist. Ja. Bin ja auch sein, wie heißt der Hauptinfekt, wie heißt der denn nochmal, der oberste amerikanische Drosten da, der Fauci, ne? Fauci, der fliegt. Muss dir mal vorstellen, auf der Wahlkampfveranstaltung zu sagen, sagt es keinem weiter, aber nachdem ich gewählt wurde, wieder, dann verliert er sein, dann schmeiße ich ihn raus. Ich denke, das ist so unmenschlich. Er ist halt ein Spalter. Aber die Leute sind total begeistert. Er ist ein Macher. Der Trump ist...
Aber er ist doch kein Macher. Das ist doch immer, wenn ich das höre, er ist ein Spalter. Er ist ein Hetzer, aber er ist doch kein Macher. Zum Beispiel haben ja auch viele gesagt vor 4 Jahren, ja, wir brauchen mal einen Geschäftsmann da vorne, der die Deals macht. Ich würde sagen, ich bin nur Friseur aus Deutschland, das gebe ich zu, aber ich würde sagen, der Donald Trump ist kein Geschäftsmann. Der Donald Trump ist ein Immobilienmakler mit sehr zwielichten Geschäftsgebaren. Ein Geschäftsmann ist ein CEO, ist irgendjemand im Vorstand einer Company, der Verantwortung hat für viele Mitarbeiter, viele Menschen, und der vielleicht zeigt, eine große Firma auch durch schwierige Zeiten zu führen. Das wäre ein Geschäftsmann, wo man dann sagt, vielleicht könnte so jemand auch Präsident. Aber doch nicht Donald Trump.
Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hab am Anfang, als er Präsident war, habe ich wirklich gesagt, vor 4,5 Jahren, ich finde das super, wie der verhandelt. Der haut erstmal einen raus und plötzlich muss ich die Gegenseite, also eine Frau Merkel, muss ich rechtfertigen. Aber der haut erstmal was raus und alle müssen sich annähern. So, das fand ich da ganz toll. Heute, muss ich sagen, finde ich das ganz schrecklich. Ich habe vor ein paar Wochen eine Verhandlung gehabt, da ging es um ein Produkt, was wir jetzt machen wollen. Und da hat jemand genauso agiert wie der Trump. Ich bin aufgestanden und bin gegangen. Ich habe gesagt, weißt du was? Das ertrage ich moralisch nicht, diese Verhandlung. Der hat mich angeguckt wie ein Auto, was wegfährt. Oder ein Zug, der wegfährt, den er verpasst hat. Aber da sind wir jetzt auch daraus, was lernen wir daraus für uns selber in der Zukunft? Wir müssen einfach selber für uns unsere moralischen Werte festmachen und danach leben. Und Dinge, die wir nicht wollen, den Mut haben, Nein zu sagen. Ja. Wir müssen uns anfangen, dagegen zu wehren, gegen solche Trumps, auch hier in Europa. Bei uns heißen die AfD oder anders, ne, die jetzt sagen, jetzt müssen wir auch sagen, Deutschland zuerst. Nein, eben nicht. Eben nicht. Weil das lernen wir doch gerade in Amerika. Mensch, wenn der noch mal 4 Jahre hat, der wird die ganze Welt spalten. Also wir müssen jetzt für uns vor unserer eigenen Tür, in unserer Schule, in unserem Arbeitsplatz die Moral wieder wichtiger machen. Ich weiß, Lars, dass das für dich noch ein stärkeres Thema ist als für mich.
Wenn du einen deutschen Politiker nehmen willst, der dem Trump am ähnlichsten ist, dann ist das Franz Josef Strauß. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mal nochmal auf YouTube die alten Reden vom Franz Josef angehört habt.
Ich habe da gar nicht gut erinnern.
Trotzdem, tut euch den Gefallen und hört euch das an, wie er über die Sozis schimpft und wie das Land im Bach runtergeht. Der Franz Josef Strauß, der war sehr ähnlich in der Richtung. Aber ich meine, Trump hat ihn, keine Frage, der hat ihn getoppt, ne? Logisch. Auch wenn ich das jetzt sage, dass der Trump sich für vieles eingesetzt hat, ich finde es auch falsch. Trotzdem sind da bestimmte Dinge, die wir in Deutschland auch, was können wir Positives mitnehmen daraus? Ich finde, manche Dinge laufen in Deutschland auch verkehrt. und das möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, aber wir finanzieren so viel Blödsinn und wir geben so viel Geld aus, auch für Dinge, für also für kranke Mitarbeiter, die gar nicht krank sind, die werden dann auch noch zur Kur geschickt, die mehrere tausend Euro kostet. Und wir geben ein Vermögen auch für ganz viele Dinge, das wir in Zukunft auch nicht mehr haben werden. Und das ist das, wo der Amerika total pur steht und das unmenschlich, also total unsozial, unmenschlich. Aber das ist der pure Kapitalismus. Und Franz Josef Strauß, guckt euch nochmal auf YouTube seine Reden an. Ich habe gelacht. So schlimm, wie es war. Dann hat der Sohn von Franz Josef Strauß hat da auch mal Wahlbetrug gemacht und ist dabei erwischt worden.
Maike, lass uns aufhören, über Franz Josef Strauß zu sprechen. Das ist ja fatal. Pass mal auf.
Ja, ja.
Gehen wir mal wieder auf Amerika. Ich sage oft in meinen Seminaren, habe ich gesagt, in Amerika kann man als Friseur richtig viel Geld verdienen. Da kannst du in New York, wenn du da lebst, als angestellter Friseur richtig viel Geld. Aber 2 Tage Urlaub oder 4 Tage Urlaub im Jahr, 1 Tag vielleicht ein Sickness Payment, wenn du krank bist. Und das war's. Die haben jetzt in dieser Phase des Lockdowns in New York, die sind fast verhungert da, die Friseure. Also das Leben da, es ist zwar viel Glanz und Schein, aber es sind nicht meine Werte, verdammt nochmal. Ich fahre da gerne hin, ich bin gerne in dem Land. Aber ich bin stolz auf unsere Demokratie und wie wir hier mit den Werten der Menschen umgehen. Wir sind ja alle Arbeitgeber. Wenn wir die Lohnabrechnung unserer Mitarbeiter machen, fangen wir doch an zu weinen. Wie viel Brutto kriegen die? Was zahlen wir für das Bruttogehalt und was haben die netto? Aber ich möchte trotzdem nicht das amerikanische System haben. Auf gar keinen Fall. Ja. Also was ich daraus lerne für mich aus dieser ganzen Situation ist, ich bin stolz auf unser Europa und ich werde gegen die ungarischen Präsidenten oder anderen noch mehr inhaltlich kämpfen müssen als in der Vergangenheit und das nicht einfach nur dulden. Weil das ist zum Beispiel auch so etwas. Würde der Trump jetzt gewinnen, dann würde dieser, wie heißt er da aus Ungarn?
Orban.
Orban, genau. Viktor Orban, der wird ja noch Rückenwind kriegen. Und also Gottes Willen, wir müssen dagegen arbeiten. Im Kleinen bis zum Großen.
Ja, ich denke auch, dass die Zeit Trump uns gezeigt hat, was wir auch an unserer Demokratie haben. Das finde ich auch wichtig. Und natürlich, Frank, hast du recht. Mir sind Werte sehr wichtig und es zeigt einmal noch mal mehr, dass es auch sich lohnt, für sie zu kämpfen. Ein letztes Mal hoffe ich zumindest, wenn ich Trump noch mal kurz in den Mittelpunkt rücken darf. Ihr habt vorhin nämlich beide gesagt, ja, am Anfang habe ich gedacht, der wäre ganz gut oder ne, da kamen ja solche Sätze, ja, wo ich so denke, man muss aufpassen. Ich gebe zu, ich hasse diesen Typen und ich verstehe nicht einen einzigen der 66 Millionen Wähler, dass man den wählen konnte. Kleinste Ausnahme ist, vor Trump hattest du gar kein Geld, jetzt hast du mehr Geld. Okay, vielleicht, aber da musst du dir schon mehr als nur die Nase zuhalten, um den zu wählen, weil der moralisch einfach untragbar ist. Und wenn er die Proud Boys anspricht mit hier, bleibt ruhig und haltet euch bereit und so weiter, der Typ ist ein rechtsradikaler Lügner. Und das muss man so, finde ich, man muss das so sagen dürfen. Aber nur,
ja, und der macht auch.
Nur, ich weiß, ich habe zu viele Kommas gesetzt, nur weil ich den so abscheulich finde, heißt es noch nicht, dass alles, was er gemacht hat, immer nur schlimm war oder schlecht. Also zum Beispiel, dass er den Mut hatte, in seiner Art sehr konfrontativ die Chinesen anzusprechen, was den Klau der Innovation angeht und so weiter und so fort. Also ne, das hast du ja gesagt, Frank, ne, du musst jetzt erstmal in der Diskussion einen reinhauen, ne, um dann mal zu gucken, wie es weitergeht. Also er hat natürlich... Oder wenn er uns vorgehalten hat, dass wir nicht genug für die Rüstung ausgeben oder so und das dann das hat Obama schon gesagt übrigens, das hat Bush auch schon gesagt und erst unter Trump gab es auf einmal einen öffentlichen Druck, dass wir sagen, oh, wir müssen vielleicht doch was tun. Also natürlich war nicht jeder einzelne Satz von ihm durchgehend eine Katastrophe, aber unterm Strich ist dieser Mann doch völlig, völlig untragbar und ganz, ganz schrecklich.
Er schafft es halt gut zu spalten und Ängste aufzubauen. Ja. Also wenn du mit Amerikanern zu tun hast, die Trump-Fans sind, ich habe auch mit einer mal gesprochen, das ist nämlich die Mutter von einer Mitarbeiterin, die sagt, um Gottes Willen, wenn wir jetzt den, wenn der Trump jetzt verliert, dann haben wir überall Solarzellen auf dem Dach. Ne? So, das ist für die eine Horrorvorstellung.
Das wäre ja ganz schlimm.
Ja, das wäre ganz, ja, das ist für die eine Horrorvorstellung, weil die wollen ihr Öl verkaufen und produzieren und die Umwelt ist völlig unwichtig für die. Ne? Und das ist, der schafft das, so riesige Ängste zu bauen. Und Denise, du weißt, dass ich einen Podcast habe. er macht richtig Angst in der Universität mit der Krankenversicherung. Du kriegst keinen Arztbesuch mehr. Der schafft das so richtig und dann lügt er noch dabei. Und das finde ich so das Erschreckende, dass der mit seinen Lügen so durchkommt. Und wisst vor allem auch mit Corona.
Wisst ihr das noch? Wisst ihr das noch? Ganz am Anfang bei seinem Amt, bei seinem Eid, wo dann am nächsten Tag der Pressesprecher gesagt hat, das war die größte Ansammlung bei einer Vereidigung, die Amerikaner je gesehen hat. Und dann kamen so gleich diese Fotos mit, wie war das bei Obama, wie war das bei Trump. Und dann kommt da seine Pressesprecherin und sagt, nee, das sind Alternative Facts. Ja, wo du denkst, hey, das war schon in der ersten Woche. Ein völliger Kulturschock.
Ja, klar. Der war...
Michael, achte mal auf deine Worte. Du hast gesagt, er hat gut getrennt. Man kann nicht gut trennen in einem Land. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was der erreicht bei uns. Der macht gespalten. Der macht negative Dinge und er schafft es bei einer Großzahl der Amerikaner, das im positiven Licht darzustellen. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, du sagst zwar auch, vielen Amerikanern ging es besser, aber wie vielen ging es schlechter durch ihn? Ich glaube, das ist immer unfair, wenn man sagt, es geht einigen dadurch besser. Er hat immer auf dem Rücken anderer ausgetragen. Immer. Ja. Wenn er das nicht
gemacht hat, eine Frage.
Ja.
Na, also wenn das falsch rüberkommt, und der Biden hat ja in seiner Rede auch gesagt, ich bin ein Präsident für alle Amerikaner, weil der Trump ist nur ein Präsident für seine Anhänger. Ne? Das ist der Unterschied.
Genau. Ja, aber das war präsidial von den beiden und das war eigentlich auch uramerikanisch, dass eigentlich so gut wie jeder Präsident hat immer gesagt, ich bin der Präsident für alle. Und die Wirtschaftszahlen unter Trump waren gut zur ganzen Wahrheit, zumindest die Wahrheit, die ich wahrnehme und ich hoffe, sie sind keine alternativen Wahrheiten. War die Wirtschaft auch schon super unter Obama gelaufen und Trump hat sie nochmal befeuert, weil er halt die Steuern gesenkt hat. Dafür haben sie jetzt irgendwie 4 Billionen neue Schulden gemacht, so viel wie noch kein Präsident zuvor. Er hat die Börsen wieder dereguliert, was die Aktienmärkte befeuert hat und dadurch Arbeitsplätze gebracht hat. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir den nächsten Börsencrash bekommen, weil diese ganzen Heuschrecken wieder voll aktiv werden. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und hat wieder auf, wie du es gesagt hast, Michael, auf Öl gesetzt und wieder den Stahl- und Kohlekraftwerke wieder eine neue Plattform gegeben. Das sind alles Dinge, wo man sagt, ja, das, was Obama schon geschafft hat, das hat er sogar noch beschleunigt, diesen Arbeitsmarkt und Wohlstand in Anführungsstrichen. Das stimmt, aber zu was für einem Preis? Was die Verschuldung angeht, was Klima angeht, was Börse angeht. Also das war ja total kurzfristig.
Ja, nicht nachhaltig.
Vor allem. Null nachhaltig.
Wenn ihr auch überlegt, der hat die ganzen Rüstungskosten runtergeschraubt und sagt, nee, der Krieg, den brauchen wir nicht mehr. Afghanistan, gehen wir mit raus mit den Soldaten. Ist doch egal, was da passiert, geht uns gar nichts an. Ne? Also klar, das ist alles auf Kosten von anderen Leuten. Das ist egoistisch, logisch. Egoistischer Kapitalismus in seiner pursten Form. Ne?
Okay, was wird passieren? Also wenn ich das richtig rausgehört habe, sind wir drei am Donnerstagabend, 21:45 jetzt mittlerweile, noch hat sich auf Spiegel Online nichts getan. Wir alle gehen jetzt davon aus, es wird sehr knapp, aber Biden wird knapp gewinnen. Ist das richtig?
Ja, Biden wird ganz sicher gewinnen. Ganz sicher wird er gewinnen. Okay. Ich glaube, Trump hat
verloren. Okay, so, wenn sicher. Das so ist, was glauben wir, was passiert dann? Also da sind ja so ein paar Fragezeichen. Zum einen, glaube am 6. Dezember habe ich jetzt gelernt, müssen diese Wahlmänner und Frauen ihre Stimme abgeben in Washington, im Repräsentantenhaus. Wobei Fun Fact nebenbei, die müssen sich nicht halten an das, wofür sie eigentlich stehen. Es kam wohl ganz selten, aber es kam schon mal vor, dass Wahlmänner oder Frauen anders abgestimmt haben, als eigentlich sie vom Staat befehligt worden sind. Auch da kannst du ja diesen ganzen Giulianis dieser Welt zutrauen, dass die irgendwie sich 3-4 Personen raussuchen, irgendwie und eine Leiche im Keller entdecken und sagen, wenn du jetzt nicht rot willst, dann bla bla bla. Also ich weiß, das klingt wie so einen ganz schlechten Mafia-Film, aber da könnte noch ein Problem sein. Und wenn er einfach, also glaubt ihr wirklich, dass ein Donald Trump irgendwann vor eine Kamera tritt und sagt, ich habe verloren?
Nein, wir werden bis zur Amtsübergabe, wenn es dann eine gibt, werden wir immer noch zittern müssen, weil es gibt ganz viele Szenarien. Ich habe heute auch sehr viel amerikanisches Fernsehen geguckt, heute Nachmittag, und es gibt halt auch so Möglichkeiten, dass es tatsächlich noch zur Pattsituation kommt, dass wir die gleiche Stimmanzahl haben. Und dann kommt es zu der Situation, dass jeder Staat eine Stimme hat. Und da hat Donald Trump 26 und 24 nur der Biden, wenn es jetzt weiter so ausgeht. Dann hat der Vizepräsident irgendwann nochmal die Möglichkeit zu entscheiden, wenn es dann weiter eine Pattsituation kommt. Also es sind noch so viele Unsicherheiten da bis zum Schluss. Und ich glaube, der Trump wird das inszenieren wie eine TV-Show. Und er wird überhaupt keine Rücksicht nehmen auf irgendwas oder irgendwen. Nee. Also das macht mir halt, genau das Szenario, was jetzt passiert, da habe ich die größte Angst vor gehabt. Ich wünsche nur, dass Biden noch auch Pennsylvania gewinnt heute Abend, dass es ein klarer Vorsprung ist. Wenn das ganz, ganz knapp wird, um Gottes Willen, dann wird das bis Mitte Januar so weitergehen.
Ja, wir können nur hoffen, dass Biden mit einem Vorsprung gewinnt noch.
Deutlich.
Ja, wenn das nicht, aber trotzdem, der Trump, den musst du raustragen aus dem Weißen Haus.
Ja. Stand jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass Biden Nevada und Arizona bekommt. Da ist er ja leicht vorne. Dann hätte er schon die 270. Und ich habe jetzt gerade mal bei der New York Times geguckt.
Online. Genau, da kann es ja gut machen.
Da ist in Georgia es so, dass jetzt Stand jetzt es 10.000 Stimmen Unterschied sind und wohl noch 60.000 Stimmen ausgewertet werden. Also auch da könnte sogar in Georgia, was ja ein tief republikanischer Südstaat ist, da könnte es zum ersten Mal sich drehen, und auch in Pennsylvania. Also vielleicht kriegt der Biden auch nachher keine, weiß ich nicht, 290 oder 300 Stimmen. Das wäre natürlich besser, weil dann irgendwie das nicht ganz mehr so knapp aussieht. Tja, ich weiß auch nicht. Man muss allerdings auch Trump oder den Republikanern natürlich zugestehen, wie wir es genauso den Demokraten und Biden zugestehen würden, wenn es wirklich in einem Staat, wo viele Millionen Stimmen abgegeben sind, wenn da nur der Unterschied 10.000 oder 20.000 Stimmen ist, dann muss man es vielleicht auch nochmal neu zählen. Also ich finde das, ehrlich gesagt, für die einen, finde ich eigentlich nur korrekt. Ich meine jetzt irgendwo gelesen zu haben, dass du sogar ein Recht hast als Partei, wenn der Unterschied unter 1% ist, dass man dann auch nochmal auszählen sollte, erneut.
Ja, auszählen lassen kannst du generell, nur dann musst du es nicht bezahlen. Ne? Ansonsten kann er neu auszählen lassen, aber dann muss der Trump das hinterher bezahlen. Das kostet ihn Millionen, wenn der das bei der zu großen
Differenz. Er hat ja nur $750 Steuern gezahlt. Hat ja noch ein bisschen über, weil er ist ja ein erfolgreicher Geschäftsmann.
Ich glaube, der ist sowieso pleite, der Trump, nach der Wahl. Also wenn der jetzt nicht mehr Präsident ist, hat er eh Probleme finanziell. Also,
das wird übrigens auch noch für ihn
das ist ein anderes Thema.
Ob das jetzt Steuerhinterziehung ist, ob das diese ganzen Klagen von sexueller Belästigung sind und. Ich glaube, wenn der nicht mehr den Präsidentenstatus hat, das wird mal, also, aber gut, also Mitleid kriegt er von mir nicht.
Von wem soll er Mitleid kriegen? Riesen Honks. Ja, mein Gott, also man kann nur der Welt wünschen, dass der weg ist. Nur ich glaube, das Problem ist, der macht danach noch eine Fernsehshow, eine politische, wenn der raus ist aus dem Amt, ne, und hetzt dann noch ein bisschen.
Ja, ich meine, ja. Er hat diese 66 Millionen Fans anscheinend. Wobei, nee, ich korrigiere mich sofort. Die hat er natürlich nicht, weil es wird auch Republikaner geben, die den Trump nicht mögen, die aber dennoch entweder immer aus Tradition republikanisch wählen oder, das hast du ja auch in Amerika, diese One-Issues-Voter, die sagen, ist mir scheißegal, wen ich wähle, ich bin für Waffenbesitz. Und wenn es da jemand gibt, der sagt, ich nehme die Waffen nicht weg, den wähle ich. Oder ich bin gegen Abtreibung, wenn es da einen Kandidaten gibt, der auch sagt, er ist gegen Abtreibung, den wähle ich. Also es gibt ja auch Menschen, die vielleicht Donald Trump gewählt haben, weil sie ein Thema richtig super fanden und sagen vielleicht, na, wie der Vater da, der Schwiegervater von Ingo Zamparoni, das war ja so eine wunderbare Dokumentation ja. Im ersten, wo sein Schwiegervater ja auch zu ihm gesagt hat, ich halte mir die Nase zu, wenn ich den wähle, weil ich finde den Mann so unmöglich und ätzend, aber ich stehe für das, was die Republikaner an Politik machen. Also sowas gibt's auch. Aber er hat halt zig Millionen Fans. Das können wir festhalten. Und mit denen wird er natürlich irgendwie versuchen, was zu machen. Vielleicht wird er auch in 4 Jahren dann nochmal versuchen, wiedergewählt zu werden.
Oh Gott, das wäre...
Dann wäre er über 18, glaube ich, ne?
Gottes Willen. Nee, ich meine, das wird sowieso schwer. Also wie war das nochmal, wie heißt das, Covid-19, Corona? Also das macht ja auch noch, das wird ja alles sowieso schwierig in der Welt und in Amerika.
Dann hören wir in 14 Tagen nichts mehr.
Das ist ja gut, weil wir den Trump nicht gewählt haben, bleibt das Virus natürlich. Wenn wir ihn gewählt hätten, dann wäre das Virus ja auch weg.
Hat er ja gesagt. Like a miracle. Ja. Okay, ja. Also können wir noch zum Schluss unseres Gespräches, können wir noch irgendwie versuchen, was Frank vorhin gesagt hat, was ziehen wir Positives daraus? Frank, ich spontan würde ich sagen, du hast es, glaube ich, auch schon gesagt, wenn wir uns das angucken, wie gespalten diese Nation ist und die Menschen, die wir ja eigentlich wirklich alle ins Herz geschlossen haben und wir wissen, dass dieses Land wirklich auch ganz großartige Seiten hat, aber wenn wir sehen, wie zerrissen die sind, dann vielleicht, dass man früher hinguckt, nicht alles immer nur toleriert, wenn es da Politiker gibt, die sagen, die Zeit der Nazis war ein Vogelschiss und wir werden Frau Merkel jagen, dass wir das nicht einfach nur abtun als ein Geschwätz eines alten Mannes, sondern dass wir wirklich als Nation und Bevölkerung uns voll dagegen stemmen. Das wäre zum Beispiel etwas, damit wir gar nicht erst in diese Grabenkämpfe kommen.
Das würde ich komplett unterschreiben. Und für mich noch als Zusatz vielleicht, ehrgeizig sein ja, aber egoistisch nein.
Also ich kann nichts positiv daraus gewinnen, ehrlich gesagt.
Aus der Situation jetzt, nicht aus dem Menschen.
Ja, ehrlich, wird am längsten. Ne? Das ist, wenn er jetzt die Wahl verliert, dann bin ich beruhigt. Dann, für mich wäre halt einfach der Schock, wenn der jetzt nochmal 4 Jahre, das wäre für mich wirklich, ich weiß nicht, das wäre für mich ein Albtraum. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Das kann
noch passieren, ne?
Nee, glaube ich
nicht. Aber Michael, ich glaube, was echt wichtig ist, dass wir uns den Diskussionen stellen, den Gesprächen stellen, nur das hilft. Und reisen, wenn wir es wieder dürfen, aber sonst machen wir es halt regional und uns austauschen mit den Menschen. Das ist, wenn die sich in ihre eigene Welt zurückziehen und nicht mehr den Austausch haben mit Andersdenkenden. Das ist die Gefahr. Und das sehe ich jetzt in Amerika als mit eine der Ursachen. Die Menschen reisen einfach zu wenig. Die leben zu sehr. Die haben 3 Tage Urlaub im Jahr. Die Menschen, die wir reisen sehen hier in Deutschland oder so, das sind die, die sich's leisten können. Die wirklich reichen Menschen, die haben doch ein, das sind doch nicht viele. Also, ja, ich habe fertig.
Aber da sind 2 interessante Punkte. 1 zu Amerika und 1 zu Deutschland. Der Punkt zu Amerika ist, mir hat jemand in Amerika mal erzählt, ich habe so gesagt, ich verstehe gar nicht, dass die mit der Mauer Mexiko und so, das war vielleicht vor 1-2 Jahren, dass da so viele drauf springen. Und da hat diese Person zu mir gesagt, Lars, ich kann dir das genau erklären. Ich kann dir erklären, warum die Amerikaner so ticken. Es gibt eine Zahl, die musst du wissen und dann verstehst du alles. Da habe ich gesagt, na, jetzt bin ich mal gespannt. Hat er gesagt, wie viele Amerikaner haben keinen Reisepass? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sagt er 81%.
Genau.
Nur 19% aller Amerikaner beantragen in ihrem Leben überhaupt einen Reisepass. Das bedeutet, 80% wollen gar nicht reisen. Die werden geboren und sterben in ihrem Land. Vielleicht können sie noch nach Kanada, weil dafür brauchst du keinen Reisepass. Und das war's. Und dann hast du natürlich auch wenig Bezugspunkte zu anderen Kulturen, ne?
Ja, genau.
Und trotzdem sind sie aber so tolerant. Es ist aber eigentlich, ne, wenn wir lieben ja, glaube ich, alle drei New York. Was ist das für ein liberaler Ort eigentlich? Ne? Also wo man sagt, das muss man auch sagen, aber das sind dann wieder die Küstenstädte. Okay, das ist dann
Kalifornien.
So viel amerikanische Politik. Aber was können wir lernen? Wir sollen nicht weggucken, habt ihr gerade gesagt. Und ich kann euch da ein gutes Beispiel geben. Ich nerve ja meine Familie und meinen Freundeskreis und tatsächlich ab und zu auch Mitarbeiter in Salons, wenn eine Bundeswahl ansteht, und das tut es ja im nächsten Jahr in Deutschland, dann verlange ich, verlangen ist das falsche Wort, aber dann bin ich relativ penetrant und nerve die Menschen um mich herum, dass sie den Wahl-O-Mat benutzen sollen. 2-3 Wochen vor der Wahl. Mhm. Dass sie nicht sich nur ein Plakat angucken sollen oder irgendwie in eine Fernsehshow und dann sagen, ja, die finde ich nett oder die finde ich doof oder der sieht gut aus oder der sieht doof aus, sondern dass man sagt, nimm dir 10 oder 15 Minuten deines Lebens Zeit und geh diesen Wahl-O-Mat durch, diese 30 Thesen, wäre gut, wenn wir aussteigen aus der Atomenergie und bla bla bla. Und dann kannst du immer sagen, ja, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Und dann kriegst du ja zum Schluss zu sehen, welche Partei tendenziös dir am nächsten wäre. Das heißt noch lange nicht, dass du diese Partei dann wählen musst. Aber man ist ja manchmal überrascht, dass vielleicht eine Partei, die man vielleicht gar nicht so gut findet, weil man den Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin unsympathisch findet, dass man sagt, oh, aber die haben ja viele Punkte, die eigentlich schon meine Interessen widerspiegeln. Das finde ich schon interessant. Also es hat mir zumindest geholfen oft, deswegen habe ich mich nicht immer daran gehalten, aber ich war schon überrascht manchmal über gewisse Dinge. Und ich halte mich schon für einen politisch interessierten Menschen und trotzdem kann man immer noch was lernen. Das wäre zum Beispiel auch etwas aus dieser Situation, die wir jetzt in Amerika haben. Guck nicht irgendeine scheiß Reality-Show, sondern versuch dich mit den Inhalten der Parteien oder der Spitzenkandidaten vor einer Bundestagswahl etwas mal intensiver zu beschäftigen.
Ich meine, der Optimismus ist sehr schön, aber politische Bildung findet bei vielen jungen Menschen auf Facebook statt.
Ja. Aber ich denke, die jungen Menschen benutzen gar kein Facebook mehr.
Ja, doch. Das wollen wir hoffen, aber
1-0 für Lars.
Ja, aber ich wette mit dir, dass in 1,5 Jahren 1/3 der Mitarbeiter gar nicht weiß, wer unser Bundeskanzler ist. Weil ihr ganzes Leben lang hatten die Merkel. Die wissen überhaupt nicht, dass das wechseln kann.
Das wird ja im nächsten Jahr wechseln. Es wird im nächsten Jahr zwangsläufig wechseln.
Ja.
Ja, ja, klar.
Aber, oh Gott, jetzt werden wir ganz zum Schluss, oder ich werde jetzt ganz zum Schluss leider doch ein bisschen deutschpolitisch und ich versuche jetzt, das wird mir vielleicht nicht gelingen, aber ich versuche es trotzdem so neutral wie möglich zu sagen. Aber als jetzt die CDU für sich entschieden hat, im Dezember keinen Parteitag durchzuführen in dieser Corona-Zeit, glaube ich auch nachvollziehbar, wenn da 1001 Person hinkommen sollen, um den neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Als man das verschoben hat, war ja einer der drei Kandidaten, Friedrich Merz, der gleich vor die Kameras gegangen ist und gleich gesagt hat, hier das Establishment der Partei, die wollen mich nicht und das ist alles hier so ein bisschen verschoben. Da habe ich so auch für mich gedacht, sag mal, wenn es den Donald Trump nicht gegeben hätte, würde dieser Typ jetzt so vor die Kameras gehen? Also ich finde, so ein Donald Trump öffnet auch für solche Gedanken. Das war der Türöffner.
Aber das ist ja unsere Chance, das zu erkennen und sie dann nicht zu wählen. Das wäre meine Antwort darauf.
Ja, genau. Ja. Oder genau, also auf jeden Fall empfindlicher sein und das in seine eigene Wahl mit einzubeziehen.
Ja, aber wir sind am Ende des Podcasts, wenn wir jetzt das Thema aufmachen noch.
Na, es ging aber darum, ich habe das nur deswegen gemacht, weil ich so wirklich, als ich das von Friedrich Merz gehört hatte, und damit will ich gar nicht sagen, ob ich ihn gut oder schlecht finde, spielt hier jetzt auch keine Rolle, aber als der das so gesagt hat, so richtig wie so eine beleidigte Leberwurst, da habe ich gedacht, hätte der das auch vor 4 Jahren gesagt, ohne dass es diesen Trump gegeben hätte. Ich glaube, dass der Trump einfach auch zeigt, was Frank ja auch gesagt hat bei seinem Gespräch vorhin oder in den letzten Tagen, das ist diese Mentalität, ich polter mal was raus, ich hau das mal raus. Und das finde ich schwierig. Da lobe ich mir dann doch so ein bisschen die Diplomatie, die vielleicht lernen muss, nicht zu diplomatisch zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen mehr verständlicher zu sein, aber dennoch Anstand und Respekt zu bewahren.
Ja, dann macht man mal ab, was...
Also nein, Lars, ich gebe dir da komplett recht. Wir haben doch das Recht, für uns zu entscheiden, mit wem wir Geschäfte machen, wen wir einstellen, wen wir beschäftigen und so weiter. Und danach können wir unsere Werte festmachen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mich komplett gewandelt. Und so Gespräche, wie ich sie vorher vom Trump geil fand, sind heute für mich ein No-Go. Genau das Gegenteil mache ich. Wenn ich sowas spüre, bin ich weg. Zum Beispiel der Merz, da war ich ein Fan von. Aber nach diesem Auftritt da im Frühstücksfernsehen habe ich gesagt, du Pappnase, niemals. Also ein Trump in der Welt reicht, aber meine Stimme kriegst du niemals. Niemals.
Ja, aber das Problem ist, dass wir jetzt Menschen brauchen, die auch wirklich Ahnung von der Materie haben. Aber das ist ein eigenes Thema. Wir haben so viele Minister, die überhaupt nicht in dem Amt, in dem sie tätig sind, überhaupt beruflich tätig waren. Und wir brauchen jetzt wirtschaftlich intelligente Leute. Da haben wir kaum welche in der Politik, die das sich tun können.
Das wäre mal ein geiles Podcast-Format. Friseure erklären die politische Welt.
Was war die Frau von der Leyen schon alles? Ich glaube, Arbeitsministerin, oder? Verteidigungsministerin, jetzt führt sie Europa. Habe ich irgendwas vergessen auf dem Weg? Also
wahrscheinlich, ja. Sie hat 6 Kinder. Aber auf der anderen Seite, oh Gott, hätte ich bloß diesen Podcast gestoppt vor ein paar Minuten. Auf der anderen Seite, auch hier bitte ich das wirklich ganz bewusst, das ist jetzt weder etwas für noch gegen Frau von der Leyen. Aber ich stimme euch in diesem Punkt, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Frank, ich stimme euch da nicht so ganz zu. Ich glaube, dass ein Minister nicht unbedingt seine absolute Kernkompetenz in seinem Fach haben muss, sondern ein Minister muss das politische Geschäft gut verstehen. Der muss Mehrheiten bilden können. Der muss integrer sein. Der muss viele Dinge verstehen. Und dann braucht jeder Minister halt Fachexperten, die er vertraut, denen er vertraut. Und wenn er dann sich anhört, okay, die eine Partei sagt dieses, die andere sagt jenes, dann musst du gut entscheiden können. Also ich weiß ich weiß nicht, ob ein Verteidigungsminister unbedingt Soldat sein muss. Oder ob ein, das weiß ich halt nicht.
Doch. Pass auf, Lars. Ein schönes Beispiel ist die Angela Merkel. Angela Merkel ist Wissenschaftlerin. Jetzt stell dir mal vor, der Friedrich Merz wäre Bundeskanzler gewesen. Der frühe Lockdown hätte nicht stattgefunden beim Merz. Er hätte das bis zum bitteren Ende wie in anderen Ländern das durchgeführt, und dann wäre die erste Welle viel schlimmer gewesen. Die Merz konnte wirklich beurteilen, Merkel. Die Wissenschaftler, was die Merkel, was habe ich gesagt?
Die Merkel.
Merkel. Ja, die Merz. Die Merkel kann wirklich beurteilen. Die hört sich die Wissenschaftler an, und sie hat wirklich ihre beste Zeit, fand ich, war jetzt das letzte Jahr. Sie hat uns wirklich bis jetzt richtig gut durch die Krise geführt. Und wenn jetzt nicht diese Bundesländer gewesen wären mit ihrem Alleingang, dann wäre das auch jetzt in der zweiten Welle vielleicht nicht so passiert. Da waren zu viele Lockerungen. Das hat sie ja auch die ganze Zeit gemacht. Aber sie ist Wissenschaftlerin. Aber dieser Spahn ist Bankkaufmann. Und jetzt haben sie den wieder beim Tisch gezogen.
Ja. Lars, beende das, bitte.
Nein, aber auch mit den Intensivbetten. Jetzt haben wir genug freie Intensivbetten. Bitte. Aber keine Pfleger. Weil der keine Ahnung hat von der Materie.
Okay, pass auf. Dann beende ich das mit zwei unterschiedlichen Fragen zu zwei unterschiedlichen Themen. Und weil ihr nun das Thema Corona angesprochen habt und weil heute Donnerstagabend ist und ich glaube in England, Michael, alle Friseure wieder schließen mussten, ist das richtig?
Ja, heute.
Mhm. Genau. Heute ist der 5. November, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist der 6. November. Gucken wir einen Monat weiter, 6. Dezember. Michael, sind Friseurgeschäfte in Deutschland noch auf am 6. Dezember, ja oder nein?
Ja, was ich hoffe oder was ich glaube? Also nee, ich glaube, nein.
Wir hoffen, glaube, nein. Alle. Wir hoffen das natürlich alle. Das ist ja klar. Nur, was du glaubst.
Wir werden zu haben.
Frank?
Wir werden offen haben.
Okay.
Ja, aber ich wette nicht.
Also ich glaube auch eher tendenziös, dass wir zu haben werden. Frank, was macht dich so optimistisch?
Weil wir uns komplett an die Regeln halten. Es werden zwar jetzt vereinzelt Salons geschlossen, aber wir haben jetzt die Chance, daraus zu lernen, es weiter zu verfeinern, es weiter zu optimieren, und wir werden offen bleiben.
Okay. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass du recht hast und Michael und ja. Ich nicht. Ihr beide kennt ja schon die Nummer deutlich Playlist auf Spotify. Ich hatte letzte Woche Manfred Hohmer bei mir zu Gast und hatte ganz vergessen, ihn zu fragen: Manfred, welchen Song soll ich auf die Playlist setzen? Und ich hatte das vergessen, ihn zu fragen, und dann habe ich das einen Tag später, habe ich ihn gefragt. Pass auf, ich muss mal schnell in meinen WhatsApp.
Da kommt bestimmt nichts Gutes jetzt. Was? Da kommt bestimmt nichts Gutes jetzt von Manfred.
Unser wirklich lieber Herzensfreund Manfred Hohmann hat sich gewünscht, jetzt noch auf die Playlist gesetzt. Pass auf. Udo Jürgens mit Jetzt oder Nie. Das ist der Wunschsong von Manfred Hohmann. Kommt auf unsere Playlist. Und jetzt, Frank, welchen Song darf ich für dich auf die Playlist setzen?
We are the champions. Freddie Mercury and his band.
Yeah.
Ist das noch frei?
Von den Queen, ja. Natürlich.
Ja, klar.
Sehr gut. Und wie ist es bei dir, Michael?
Ja, möchtest du lieber ein bisschen Mainstream oder soll ich wieder anecken?
Du machst das, was du willst. Nee.
Da kommt dann immer mal Dreams von Fleetwood Mac.
Dreams?
Ja.
Fleetwood Mac, oh, das ist ja cool. Das ist ja eine ganz geile amerikanische Band.
Das ist meine gute Laune-Musik im Moment.
Sehr gut. Und ich werde nehmen, gerade spontan entschieden. Passend zu unserem Thema, USA for Africa, We are the World.
Ja,
We are the World. Ja. Großartige Songs auf der Nummer deutlich Playlist. So, Freunde, ich gucke ein letztes Mal newyorktimes.com. Es hat sich nichts getan. Mal sehen, was sich getan hat, wenn dieser Podcast erscheint. Euch beiden vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund, und ich hoffe, ich höre euch in einer der nächsten Folgen mal wieder.
Sehr gerne.
Ja.
Bleibt gesund.
Ja, sehr gerne.
Tja, wir sind am Ende angekommen dieser wirklich besonderen Podcast-Folge, und ich möchte noch einmal die schlechte Tonqualität entschuldigen. Eine gute Tonqualität übrigens gibt es jeden Vormittag auf meinem Twitter-Account. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz Werbung in Eigenregie machen, denn seit 1. November twitter ich jeden Morgen den ganzen November lang immer am Vormittag für 2 Minuten eine kleine Audiobotschaft. Sozusagen mein Blick in den Tag und ja, insofern eine Mini-Ausgabe des Nummer deutlich Podcasts. Jeden Tag, immer am Vormittag im November auf meinem Twitter-Account Lars Nikolaisen. Ich verlinke das hier auch in den Shownotes, und vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja, eine ganz kurze Audionachricht von mir täglich zu hören. Das probiere ich jetzt gerade aus, und das bringt mir auch echt großen Spaß. So, in diesem Sinne, ja, wünsche ich uns jetzt allen noch einen guten Reststart, dann ein gutes Wochenende, und ja, wir sind natürlich alle gespannt, wie es ausgeht in Amerika. Ich befürchte, wenn die nächste Nummer deutlich Podcast-Folge erscheint, werden wir zwar auf der einen Seite wissen, wer die meisten Stimmen hat, aber auf der anderen Seite wird es höchstwahrscheinlich dennoch ziemlich schmutzig und unruhig werden in Amerika. Hoffen wir mal nicht. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Hamburg.